Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ja, wie fast jeden Samstag haben auch gestern wieder die Teams der Fußball-Bundesliga gegeneinander gespielt. Wer das ein bisschen verfolgt, sich da auskennt, der hat auch mitbekommen, dass gestern der absolute Klassiker wieder stattgefunden hat. FC Bayern gegen Borussia Dortmund. Das Stadion war natürlich völlig ausverkauft, das heißt 81.365 Zuschauer haben sich live im Stadion dieses Spektakel angeschaut und waren dort, um ihr Team anzufeuern. Die einen haben die Dortmunder angefeuert und die anderen waren da, um die Bayern anzufeuern. Und was meint ihr? War es schwer zu erkennen, wer die Dortmunder anfeuert und wer die Bayern anfeuert? War schwer zu erkennen, wer welchem Team nacheifert? Ganz bestimmt nicht. Im Stadion war eine ganz klare Farbentrennung zu erkennen. Gelb waren die Dortmunder und rot waren die Bayern. Jeder Fan zeigt in der Regel mit mindestens einem Bekleidungsstück, wem er nacheifert. Die ganz krassen Fans sind meistens von oben bis unten in den Farben des Vereins eingedeckt, von der Mütze bis zu den Socken. Passt alles zu den Farben. Sie bekennen die Farben ihres Vereins. Sie sind ganz deutlich zu erkennen. Und genau darum wird es bei uns heute in unserem Text gehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Farbe zu bekennen. Aber jetzt erstmal alles auf Anfang. Wir erinnern uns an die Predigt vielleicht von letzter Woche, als der Joe uns vorgestellt hat, ja, wie uns die Denkweisen vorgestellt hat der Juden und sie gegenübergestellt hat, die Juden gegen die Nachfolger Jesu. Ihr erinnert euch vielleicht an die Tabelle, die der Joe uns gezeigt hat. Auf der einen Seite die Nachfolger Christi, auf der anderen Seite die Juden. Ein Punkt war das Thema Gerechtigkeit. Wir sehen, die Juden haben sich ihr eigenes Gesetz aufgerichtet und haben versucht, durch Halten der Gesetze gerecht fertig zu werden. Wir sehen, die Nachfolger Christi werden aber allein durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus gerechtfertigt. Und dadurch auch in Bezug auf die Rettung, die Juden sind verloren, weil sie sich nur ans Gesetz klammern. Die Nachfolger Christi aber werden gerettet durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, durch die Gnade Gottes. Paulus erklärt hier den Juden, dass ihre Denkweise falsch ist. Rechtfertigung durch haltende Gesetze ist nicht möglich. Und genauso aber auch die Meinung, also ihre Meinung, dass die Heiden nicht errettet werden können, weil sie nicht zum Volk Gottes gehören. Und die Richtigstellung dieser falschen Denkweise hat Paulus noch nicht abgeschlossen. Joes Predigt letzten Sonntag war nur der Anfang der Argumentation. Und in unserem Predigttext heute geht seine Argumentation weiter. Unser Predigttext heute ist Römer 10 ab Vers 5 bis zum Ende des Kapitels, bis Vers 21. Aber ich lese zunächst mal die erste Hälfte von unserem Predigttext, das heißt Römer 10, Vers 5 bis 11. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber spricht so: Sage nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Das ist, um Christus herabzuführen. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das ist, um Christus aus den Toten heraufzuführen. Doch was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund aber wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Paulus zitiert hier gleich am Anfang Mose, denn die Juden stützen sich sehr auf Mose und auf alles, was er gesagt hat. Das ist ein Zitat aus 3. Mose 18, Das ganze Zitat in Vers 5 dort heißt: Darum sollt ihr meine Satzungen und meine Rechtsbestimmungen halten, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Ich bin der Herr. Und mit diesem Zitat scheint es vielleicht aufs Erste so, als würde Paulus die Meinung der Juden nochmal bestärken, dass man ja das Gesetz halten muss, um gerechtfertigt zu werden. Dabei dürfen wir aber nicht übersehen, wie der Vers vor unserem Predigttext ausschaut, nämlich der Vers 4. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit. Mit Christus ist alles neu geworden. Paulus will praktisch sagen, das, wonach ihr strebt, nach der Gerechtigkeit durch das Gesetz, das ist vorbei, das ist aus, das ist jetzt sinnlos. Ich zeige euch jetzt, worum es wirklich geht. Und dann macht Paulus mit seiner Argumentation weiter, beziehungsweise fängt er erst richtig an. Die Gerechtigkeit aus Glauben sagt nämlich was ganz anderes. Ich lese nochmal Vers 6, da heißt es dann, wie die Gerechtigkeit aus Glauben nämlich spricht: Sage nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuführen, oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, nämlich um Christus aus den Toten heraufzuführen. Wer wird in den Himmel hinaufsteigen, um Christus herabzuholen? Wozu das denn? Wozu soll das gut sein? Keiner muss in den Himmel steigen, um Christus zu holen, damit er uns errettet und rechtfertigt. Das hat er bereits getan. Jesus wurde Mensch. Er kam als ein kleines Baby auf diese Welt und nach einem völlig makellosen und sündlosen Leben wurde er grausam am Kreuz hingerichtet. Dann die zweite Frage in Vers 7. Wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, um Christus aus den Toten zu holen? Auch das ist nicht nötig. Keiner muss in die Tiefen runtersteigen, in denen Christus war, als er dort am Kreuz von Golgatha hing und von Gott völlig verlassen war, um dort selber irgendwie eine Art Buße oder Sühnung selber zu erwirken. Das ist außerdem völlig unmöglich. Und abgesehen davon, das muss auch keiner Christus aus den Toten holen, denn er ist ja gar nicht mehr dort. Christus ist wieder auferstanden. Er ist nicht am Kreuz hängen geblieben, auch nicht im Grab. Er hat den Tod besiegt und ist wieder zum Vater aufgefahren. Und damit erklärt Paulus, dass nichts Unmögliches nötig ist. Es ist keine endlose Reise durchs Universum nötig, in den Himmel oder in die Hölle, um irgendwie Gerechtigkeit zu erlangen. In Vers 8 sagt Paulus, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das Evangelium ist uns also schon nahe. Es ist leicht und es ist verständlich. Allerdings stellt Paulus damit eben genau die zwei Lehren der Juden völlig auf den Kopf. Denn diese zwei Lehren, also die Menschwerdung Christi und auch die Auferstehung aus den Toten, war für die Juden einfach nicht akzeptabel. Das war für sie unmöglich und nicht verständlich. Aber eben genau das müssen wir eben anerkennen, um Errettung zu erlangen. Wir lesen in Vers 9, in Römer 10, Vers 9 in unserem Text: Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Wir müssen glauben und bekennen, damit wir gerettet werden. Ich lese einen Vers aus Hebräer 11. Hebräer 11, Vers 6, da steht: Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm zu gefallen, also Gott zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Ohne Glauben ist es nicht ein bisschen schwerer, Gott zu gefallen, Ohne Glauben ist es auch nicht sehr schwer, Gott zu gefallen. Nein, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und damit ist es auch unmöglich, ohne Glauben gerettet zu werden. Gute Werke können mangelnden Glauben nicht ersetzen. Die Rettung aus eigener Kraft und durch eigene Anstrengung ist damit unmöglich. Und wer das eben nicht glaubt, wer davon nicht überzeugt ist und das annimmt, der macht Gott zum Lügner, weil er sagt, das stimmt nicht. Das schreibt auch Johannes im 1. Johannesbrief 5, Vers 10. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott aber nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott bezeugt hat über seinen Sohn. Wie könnte jetzt Gott Gefallen an Menschen haben, die ihn selbst der Lüge beschuldigen? Es ist also echter Glaube nötig, um Gott zu gefallen und somit auch gerettet zu werden. Schauen wir uns also jetzt erstmal an, was denn echter Glaube ist. Denn Glaube bedeutet zunächst einmal viel mehr als nur an die Existenz Gottes zu glauben. Ich kann nämlich sehr leicht an die Existenz von sehr vielem glauben. Das fällt mir auch sehr leicht, wenn ich etwas sehe und mich gleich direkt davon überzeugen kann. Ihr seid zum Beispiel heute hier reingekommen, habt einen Stuhl gesehen, habt ihn euch ausgesucht und euch hingesetzt, ohne darauf zu achten, ob da überhaupt ein Gütesiegel oder eine TÜV-Kennzeichnung draufsteht mit der maximalen Belastbarkeit. Ihr habt euch einfach hingesetzt. Ich habe bis jetzt aber auch noch keinen gesehen, der durch die Reihen gegangen ist vorm Gottesdienst und gesehen hat, oh, da ist ja gar kein Gütesiegel drauf. Jetzt hole ich mir mal schnell Tabellenbuch und Taschenrechner und schau mal, was der Stuhl überhaupt aushält. Und nachdem du nachgerechnet hast, kommst du drauf, ja, dieser Stuhl hat eine maximale Belastbarkeit von, sagen wir mal, 200 Kilo. Du selbst wiegst vielleicht 70 und bist damit dir sicher und glaubst daran, dass dieser Stuhl dich tragen kann. Wenn du deinen Glauben jetzt aber an diesen Stuhl nicht bekennst, indem du dich auch hinsetzt, dann ist dein Glauben an diesen Stuhl absolut nichts wert. Warum? Das sagt uns Jakobus in seinem Brief in Kapitel 2, Vers 26, kennt bestimmt diesen Vers, denn gleich wie der Leib ohne den Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Glaube ohne Werke, Glaube ohne eine Auswirkung ist tot, er ist nichts wert. Ich muss Jesus zu bekennen, muss die Auswirkung meines Glaubens sein. Ansonsten ist dieser Glaube absolut nichts wert. Es reicht nicht aus, an die Existenz von etwas zu glauben. Mein Glaube ist vergeblich, wenn er keine Auswirkung hat. Ich muss mich, wie eben in dem Beispiel, auf den Stuhl hinsetzen. Wenn ich mich nicht hinsetze, glaube ich vergeblich daran, dass er mich tragen könnte. Und deswegen reicht es auch nicht aus, an Gott zu glauben, rein an seine Existenz. Denn wenn ich nämlich durch die Straße gehe und frage, glaubst du an Gott? Oder wenn ihr eure Arbeitskollegen fragt, glaubst du an Gott? Dann werden wir sehr oft hören, ja, ich glaube auch an Gott, natürlich glaube ich an Gott. Aber das war's. Der Glaube hat dann keine weitere Auswirkung auf ihr Leben. Wisst ihr, wer wirklich Glauben mit Auswirkung hatte? Also, wir finden in der Bibel sehr viele, aber einer davon war Noah. Und ich mag auf sein Beispiel kurz eingehen. Seine Geschichte steht in 1. Mose 6, aber ich möchte nur kurz zusammenfassen. Gott sagt zu Noah, Noah, die Erde ist böse und voll von Gewalt, deswegen will ich die Erde verderben mit einer großen Wasserflut. Weil ich dich aber retten will davor, sollst du dir ein großes Schiff bauen für dich und deine Familie und alle Tiere. Und dann werde ich eine große Wasserflut schicken. Und nachdem Gott seine Anweisung an Noah ausgesprochen hat, lesen wir direkt im Anschluss, und Noah machte es so. Er machte alles genau so, wie es ihm Gott geboten hatte. Das, würde ich sagen, ist echter Glaube. Noah glaubt Gott, er glaubt alles, was er ihm gesagt hat und dass das stimmt. Und er bekennt das, indem er sofort zum Bauen anfängt. Und sein Glaube hält, und zwar über 100 Jahre, denn über 100 Jahre hat er an der Arche gebaut. bis Gott wirklich die Erde durch die Wasserflut vernichtet hat, aber Noah wurde durch die Arche gerettet. Und wir werden gerettet, wir können gerettet werden, schreibt Paulus in Römer 10, Vers 9, indem wir mit unserem Mund Jesus als den Herrn bekennen und mit dem Herzen glauben, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Dann werden wir gerettet. Das ist praktisch das Evangelium in absoluter Kurzfassung. Für die Juden war es aber unmöglich, die Menschwerdung Jesu und eben auch seine Auferstehung aus den Toten zu akzeptieren. Und deswegen erwähnt das Paulus hier nochmal ganz explizit. Wenn du glaubst, dass Jesus aus den Toten auferweckt worden ist, dann wirst du gerettet. Es reicht nicht, an seine Existenz zu glauben. Ich muss auch an das glauben, was Jesus getan hat. Und Paulus nennt hier jetzt aber nicht eine völlig neue Bedingung für die Rettung zum Glauben. Wir lesen oft genug, wie zum Beispiel in Apostelgeschichte 16, Vers 31, Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Oder auch am Ende von unserem nächsten Vers in Römer 10, Vers 11, denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist also keine neue Bedingung, dass ich bekennen muss, vielmehr muss aber das Bekenntnis eine zwangsläufige Auswirkung unseres Glaubens sein. Paulus nennt das Bekennen extra, um zu verdeutlichen, wie essentiell das Bekennen für echten Glauben ist. Ohne zu bekennen, ist der Glaube nichts wert. Ohne Werke ist der Glaube tot, haben wir vorhin gehört. Der schottische Theologe James Denay sagt dazu Folgendes, ein Herz, das glaubt zur Gerechtigkeit und ein Mund, der bekennt zum Heil, sind keine zwei verschiedenen Dinge, sondern zwei Seiten der gleichen Medaille. Das Bekenntnis ist also ein echtes Erkennungsmerkmal, ist das Erkennungsmerkmal echten Glaubens. Wir erinnern uns an unser Anfangsbeispiel. Ein echter Fußballfan ist immer deutlich zu erkennen. Er zeigt, in dem Fall mit seiner Kleidung, zu welchem Verein er gehört. Wenn ein Fan jetzt irgendwo anders unterwegs ist, beruflich oder auf Besuch, wie auch immer, wenn jetzt ein Bayern-Fan zum Beispiel in Dortmund unterwegs ist, dann wird er sich in Dortmund nicht einfach ein Dortmund-Trikot überziehen, damit er dort akzeptiert wird. Er schämt sich nicht, sich als Bayern-Fan dort zu outen, auch wenn er dort vielleicht der Einzige ist. Er trägt sein Trikot sogar mit Stolz, damit alle Dortmunder es wirklich sehen, er ist ein Dortmund-Fan. Und genau so soll es auch bei den Christen sein, bei uns. Es soll erkennbar sein, dass wir Christen sind. Deswegen müssen wir jetzt nicht alle gleich mit Jesus Christus-T-Shirt rumlaufen, auch wenn das nicht verkehrt ist, das ist ja auch eine Möglichkeit. Aber durch unser Verhalten und unseren Umgang mit den Leuten, mit denen wir zu tun haben, und durch unser Reden und unsere Einstellung soll erkennbar sein, dass wir zu Jesus Christus gehören. Es soll erkennbar sein, dass wir in dem Punkt anders sind. In unserem Alltag sollen wir Jesus Christus bekennen und auch zu ihm stehen. Daran ist dann wiederum zu erkennen, dass der Glaube echt ist. Und hier sollte sich jeder selber prüfen, ob und wie viel du Christus bekennst. Führst du vielleicht eher ein Doppelleben, so wie es der Philipp in dem Zeugnis vorhin kurz erwähnt hat? Wissen denn deine Arbeitskollegen, dass du ein Kind Gottes bist? Wissen das deine Schulkollegen, deine Freunde, deine Verwandten? Oder führst du eben dieses Doppelleben und bist sonntags oder in den Hauskreisen ein bekennender Christ und im Alltag ziehst du dir das passende Trikot über. Je nachdem, an welchem Ort du bist, wechselst du das Trikot. Wie gesagt, prüfen wir uns jeder selbst, wie viel, ob und wie viel wir Christus bekennen. Kommen wir jetzt zum zweiten Teil von unserem heutigen Text. Ich lese ab Vers 12 weiter in Römer 10, ab Vers 12 bis Ende. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn derselbe Herr von allen ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der irgend den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Wie werden sie nur den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber werden sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber werden sie hören ohne einen Prediger? Wie aber werden sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Guten verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Aber ich sage, haben sie etwa nicht gehört? O doch, ihr Schall ist ausgegangen zu der ganzen Erde und ihre Sprache zu den Grenzen des Erdkreises. Aber ich sage, hat Israel es etwa nicht erkannt? Zuerst spricht Mose, ich will euch zur Eifersucht reizen über ein Nichtvolk, über eine unverständige Nation, will ich euch erbittern. Jesaja aber erkühnt sich und spricht, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten. Von Israel aber sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. So wie wir in unserer Predigtreihe im Römerbrief schon im Kapitel 3, Vers 23 gelernt haben, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Juden und Griechen in dem Punkt, dass alle Sünder sind und alle von Grund auf verloren sind, erklärt Paulus, dass es jetzt auch keinen Unterschied gibt in dem Punkt, dass das Heil für jeden gilt. Jedem steht die Errettung bereit. Sie gilt für jeden ausnahmslos. Jeder hat selbst die Wahl. Und das betont Paulus nochmal, indem er einen Vers aus Joel 3 zitiert. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Seine Gnade und seine Barmherzigkeit gilt also allen. Habt ihr vielleicht schon mal bei einem Radiogewinnspiel mitgemacht? Vor kurzem gab es eins, da konnte man einen ganz tollen Campingbus gewinnen. Wenn man im richtigen Moment angerufen hat, dann waren die Leitungen frei. Man konnte anrufen und wenn man durchgekommen ist, dann hat man tatsächlich einen ganz tollen Campingbus gewonnen. Einmal habe ich auch diesen Zeitpunkt erwischt, als gerade die Leitungen frei waren und ich habe es auch probiert anzurufen, sogar mehrere Male, aber ich bin leider nicht durchgekommen. Bei Gott ist das ganz anders. Ich kann ihn jederzeit anrufen. Ich muss nicht das 5 Minuten Zeitfenster erwischen, in dem die Leitungen frei sind oder in dem er Sprechstunde hat. Nein, Gottes Sprechstunde ist 24 Stunden am Tag. Und weil das nicht reicht, garantiert dir auch noch, dass du durchkommst. Du musst eben nicht diese eine bestimmte Leitung treffen, dass du tatsächlich Gott am Apparat hast. Nein, du kommst garantiert durch. Und auch wenn zigtausend andere Menschen gerade gleichzeitig anrufen, dann wirst du trotzdem gewinnen. Du kommst trotzdem durch. Beim Gewinnspiel mit so einer Gewinngarantie würdet ihr doch auch mitmachen, oder? Ich kann jederzeit anrufen und der Gewinn ist mir garantiert. Ich muss meinen Gewinn praktisch nur noch abholen. Und was würdest du machen, wenn du dann tatsächlich gewonnen hast? Wenn tatsächlich der Campingbus dann vor deiner Tür steht und du gemerkt hast, wie leicht es ist, dass du gewinnst? Du würdest vermutlich jedem deiner Verwandten und Freunde und jeden, den du kennst, Bescheid sagen, dass sie auch anrufen sollen, damit sie auch gewinnen, weil es so einfach ist. Weil wenn sie nichts vom Gewinnspiel wissen, dann können sie ja auch nicht anrufen. Und genau diesen Punkt greift Paulus jetzt in den nächsten Versen auf. In Römer 10, Vers 14, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Und wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt wurden? Die Kette, die Paulus hier aufführt, ist eigentlich ganz logisch. Um sie aber zu verdeutlichen, was damit gemeint ist, habe ich sie mal umgedreht. Das heißt, die Reihenfolge schaut dann folgendermaßen aus. Gott sendet seine Diener, sie predigen die gute Nachricht von der Errettung. Die Sünder hören das verkündigte Angebot Gottes, in Christus ewiges Leben zu erhalten. Einige von den Zuhörern glauben der Predigt. Und diejenigen, die glauben, die rufen den Herrn an. Und diejenigen, die den Herrn anrufen, die werden auch errettet. Damit zeigt Paulus, wie wichtig die Verkündigung ist, aber auch, wie einfach der Weg zur Errettung ist. Und nachdem Paulus bis jetzt aufgezeigt hat, dass das Evangelium für alle gilt, verteidigt er jetzt auch, dass er das Evangelium dementsprechend auch den Heiden bereits verkündigt hat. Denn der Glaube kommt aus der Verkündigung, wie er in Vers 17 schreibt. Und das aber nicht nur aus der Predigt von vorne, wie ich es jetzt tue, sondern auch vom Weitererzählen im Alltag. Deswegen ist es auch so wichtig, welches Trikot wir eben anhaben, damit jeder, mit dem wir zu tun haben, das Evangelium mitkriegt. Damit Christus verkündigt wird. Und dann entsteht der Glaube. In Vers 18 stellt Paulus jetzt eine Frage. Römer 10, Vers 18. Haben Sie es etwa nicht gehört? Was Paulus mit dieser Frage meint, als das Wort Gottes noch nicht durch die Verkündigung zu den Heiden gekommen ist, hat Gott da noch nicht zu ihnen gesprochen? Paulus sagt doch und zitiert damit ein Vers aus Psalm 19. Ihr Schall ist ausgegangen über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. In diesem Psalm, aus dem Paulus einen Vers zitiert, besingt David die Ehre Gottes und das Werk seiner Hände, wie es in der Schöpfung ganz sichtbar ist. Das von der Schöpfung ausgehende Zeugnis Gottes beschränkt sich jetzt aber nicht allein auf Israel, sondern kann in der ganzen Welt wahrgenommen werden. Und hier sehen wir, dass Gott auch schon im Alten Testament eine Verkündigung für die Heiden hatte, sodass sie ihn kennen und auch an ihn glauben konnten. Sie hatten praktisch da schon keine Ausrede. Aber jetzt stellt Paulus noch eine Frage. In Vers 19, hat Israel es nicht erkannt? Mit dieser Frage meint Paulus, hätte Israel es wissen können, dass Gott sich auch den Heiden bekannt machen wollte? Oder ist es vielleicht Israel gar nicht zu verübeln, dass es ihnen schwer fiel, dass Gott auch die Heiden retten wollte? In Vers 19 kommt dann Mose erstmal zu Wort. Ich will euch zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist, durch ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen. Mose war Israels großer Führer, vor dem sie großen Respekt hatte. Gerade er jetzt hat ihnen ihre Untreue vorgestellt und auch davon gesprochen, dass Gott sich wegen ihrer Untreue einem anderen Volk zuwenden würde, indem er sich den Heiden zuwendet, die also nicht zum auserwählten Volk Gottes gehören, will Gott jetzt die Eifersucht der Juden wecken, damit sie wieder zu ihm zurückkehren. Das ist gar nichts Neues, was Paulus ihnen jetzt den Juden hier erklärt. In Vers 20 verdeutlicht das Paulus dann nochmal, indem er Jesaja zitiert. Ich lese den ganzen Vers 1 und auch 2 aus Jesaja 65. Jesaja 65, Vers 1. Ich bin gesucht worden von denen, die nicht nach mir fragten. Ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich sprach, hier bin ich, zu einer Nation, die nicht mit meinem Namen genannt war. Oder zur leichteren Erklärung noch die Übersetzung von Luther. Und zu den Heiden, die meinen Namen nicht anriefen, sage ich, hier bin ich. Und jetzt lese ich weiter in Vers 2, der gleichzeitig ja unser Zitat in Römer 10, Vers 21 ist. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk, das seinen eigenen Gedanken nachgeht auf einem Weg, der nicht gut ist. Und vor diesen zwei Versen in Jesaja 65 endet das Kapitel 64 mit dem Vers: Willst du, Herr, trotz alledem dich zurückhalten? Die Israeliten suchten also Gott, aber nur oberflächlich. Sie suchten ihn nicht wirklich. Sie wollten sich nicht auf ihn einlassen. Sie haben nicht von ihren Götzen abgelassen und sie wollten sich Gott nicht völlig hingeben. Deswegen nennt Gott sie auch ein widerspenstiges Volk. Und damit zeigt Paulus den Juden: Schaut mal, eure Vorfahren wollten das schon nicht verstehen und Gott nennt sie ein widerspenstiges Volk. Und ihr wollt auch nicht. Ihr wollt auch nicht verstehen, dass ihr euch selbst nicht rechtfertigen könnt. Ihr wollt nicht verstehen, dass ihr euch die Errettung nicht erarbeiten könnt. Ihr wollt nicht verstehen, dass die Errettung ein Gnadengeschenk ist. In Epheser 2, die Verse 8 und 9, schreibt Paulus: Denn durch die Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, denn Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Das haben wir in Römer 10, Vers 17 gelesen. Die Verkündigung aber durch Gott. Also kommt der Glaube letztendlich auch von Gott. Errettung ist also von Anfang bis Ende ein alleiniges Werk Gottes. Und zwar, damit sich niemand rühme, so wie wir es gerade im Epheser gelesen haben. Fassen wir also nochmal zusammen. Das Evangelium gilt für alle. Errettung ist für jeden möglich, ausnahmslos, aber nicht aus eigener Kraft. Kein Mensch kann sich selbst rechtfertigen, aber Christus hat uns gerechtfertigt durch seinen Tod. Das muss ich aber eben glauben und auch annehmen. Und dann gilt diese Rechtfertigung für jeden, der das glaubt und annimmt. Aber echter Glaube muss bekannt werden. Das heißt, echter Glaube muss eine Auswirkung haben. Es muss sichtbar sein, dass du dich auf Christus eingelassen hast. Diese Auswirkung soll erkennbar sein für meine Mitmenschen, für jeden, mit dem ich zu tun habe. Damit auch meine Mitmenschen die Möglichkeit von der Rechtfertigung mitbekommen. Prüf dich also selber. Bekennst du, dass du glaubst? Amen.